Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das Gericht hat das Verfahren gegen 7 der 10 Angeklagten eingestellt. Diese Angeklagten scheiden also aus dem Verfahren aus, und zwar auch ohne, dass sie eine Geldzahlung zu leisten haben. Ein Schuldspruch ist damit nicht verbunden. Zu ihren Gunsten greift also weiterhin die Unschuldsvermutung.
Das hat Matthias Breitenstein heute erklärt. Er ist Sprecher des Duisburger Landgerichts. Wie geht's weiter im Love Parade-Prozess? Jetzt, wo eben klar ist, dass das Verfahren für 7 von 10 Angeklagten eingestellt wird. Das gucken wir uns an im neuen Podcast vom Update. Und natürlich werden wir auch hören, wie die Angehörigen der 21 Opfer des Love Parade-Unglücks von 2010 mit dieser Entscheidung von heute umgehen. Es ist Mittwoch, der 6. Februar. Und wir wollen mehr wissen über Algorithmen. Mit denen haben wir ja im Endeffekt jeden Tag zu tun. Aber die Hälfte der Europäer weiß nicht, was das eigentlich ist, ein Algorithmus. Andererseits fordern dieselben Menschen in dieser Umfrage, dass es bitteschön eine bessere Kontrolle über diese Algorithmen geben soll. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die wir uns angeguckt haben. Die Kontrolle könnte ja kommen von staatlicher Seite zum Beispiel. Es wird schwierig, da eine engmaschige Kontrolle einzuführen. Aber mehr Transparenz, das wäre doch schon mal was, sagte Andreas Bock vom Chaos Computer Club.
Ich würde denken, dass eine Mindestanforderung ist, dass dokumentiert wird, dass eine computerunterstützte Entscheidung getroffen wird, dass erklärt wird, welche Daten zu der Entscheidung herangezogen werden und dass vielleicht auch transparent gemacht wird, mit welchen Daten das mal angefüttert wurde, mit welchen Daten die Algorithmen gelernt haben.
Was Algorithmen sind, wann sie eben zum Problem werden, wann sie auch nützlich sind, beim Kuchenbacken zum Beispiel. Ja, ja, das ist ein weiteres Thema bei uns in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Der Love Parade-Prozess geht weiter, aber eben nur noch mit 3 Angeklagten. Denn das Landgericht Duisburg hat das Strafverfahren eingestellt, und zwar gegen 7 der insgesamt 10 Angeklagten. Das ist heute bekannt gegeben worden. Benjamin Sartori hat dieses Verfahren von Anfang an beobachtet. Benjamin, gegen 7 Angeklagte wird also nicht weiter ermittelt, weil die Schuld als zu gering erachtet wird, sagt das Gericht. Was heißt das?
Ja, das heißt letztendlich noch nicht mal, dass man überhaupt eine Schuld festgestellt hat, sondern nur hingeht und sagt, wenn wir hier weiter verhandeln würden, dann wäre das allerhöchste der Ergebnisse vermutlich eine geringe Schuld bei diesen Angeklagten. Deshalb stellt man das Verfahren ein. Bei 21 Toten von einer geringen Schuld zu sprechen, ist natürlich schwierig. Versuch's mal zu erklären, was da der Hintergrund ist. Es ist einfach so, dass im Vorfeld der Love Parade und auch am Tag selbst sehr viele Stellen damit beschäftigt waren, mit dieser Technoparty. Also die Feuerwehr war in Arbeitsgruppen drin, die Polizei und auch das Duisburger Ordnungsamt. All diese Gruppen sind hier aber gar nicht angeklagt, sondern eben nur einige, zum Beispiel das Duisburger Bauamt und eben der Veranstalter selbst. Und da gehen Staatsanwaltschaft und Gericht jetzt davon aus, dass sich die Schuld letztendlich, wenn überhaupt, am Ende so aufteilt und so gering wird, dass es wohl nicht reichen wird für richtige Urteile. Immerhin wegen fahrlässiger Tötung ist ja auch ein schwerer Vorwurf.
3 Personen bleiben aber weiterhin angeklagt. Warum?
Die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht haben versucht, innerhalb dieser 10 Angeklagten Abstufungen vorzunehmen und haben gesagt, naja, das sind 3 Mitarbeiter des Veranstalters, die schon nah dran waren an der Planung und die eigentlich ja auch sich auskannten mit Großveranstaltungen. Und deshalb gehe man bei denen davon aus, dass denen schon eine bis mittlere Schuld, so nennen das Juristen, drohen könnte. Um irgendwie deutlich zu machen, dass es da diese Abstufung geht, hat man gesagt, dass man diese Angeklagten, die 3, nur vorzeitig entlassen kann, wenn sie Geldauflagen bezahlen. Also jeweils so ungefähr 10.000 Euro festgesurrt. Richtig war das noch nicht. Und da haben deren Verteidiger gesagt, das wollen wir nicht. Wir sehen nicht, dass unsere Mandanten mehr Schuld haben sollen als die anderen. Deshalb bestehen wir darauf, dass hier weiterverhandelt wird. Wir bestehen letztendlich darauf, dass es einen richtigen Schuldspruch gibt, ob nun eine Verurteilung oder eben Freispruch.
Was bedeutet das denn dann für das Verfahren? Also werden jetzt nochmal Zeugen befragt? Was wird da in Gang gesetzt? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es ja denen eben auch spätestens 2020 diese Verjährungsfrist gibt.
Also genau so ist es. Es werden weiter Zeugen angesetzt. Schon nächste Woche Dienstag kommt ein damals auf der Love Parade eingesetzter Polizist und soll seine Zeugenaussage machen. Und dann wird hier weiter verhandelt. Die Verjährungsfrist 2020 bleibt bestehen. Allerdings muss man jetzt sehen, dass dieses Verfahren ja deutlich abgespeckt wurde. Das heißt, man kann gegen 3 Angeklagte etwas schneller verhandeln als gegen 10 Angeklagte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einer richtigen, rechtssicheren Gerichtsentscheidung am Ende kommt, ist, glaube ich, ein bisschen gestiegen. Was auch noch ganz interessant ist, ein Anwalt hat offenbar jetzt schon oder hat das vor den Antrag gestellt, dass man die jetzt entlassenen Angeklagten als Zeugen laden könnte. Die haben ja bisher nichts gesagt, weil sie sich im Prozess hätten selbst belasten können. Aus seiner Sicht spricht jetzt nichts mehr dagegen, dass sie hier auspacken und als Zeugen vor Gericht nochmal geladen werden. Juristisch ist das noch ein bisschen umstritten. Müssen wir schauen, was draus wird.
Wie waren denn die Reaktionen jetzt der Opferanwälte oder auch der Hinterbliebenen, die dann dabei gewesen sind heute?
Ja, sie haben es da schon irgendwie kommen sehen, aber traurig einfach. Ne? Schon gestern war die Mutter einer getöteten Frau aus Italien hier und war fassungslos, dass tatsächlich das passiert ist, was man schon vermutet hatte, aber irgendwie nicht wahrhaben wollte. Heute Morgen dann hat sich öffentlich geäußert Klaus Mogendorf. Das ist ein Mann, der seinen Sohn verloren hat auf der Love Parade. Der hat im Gerichtssaal selbst das Wort ergriffen, 9 Seiten vorgelesen und darin auch durchaus das Gericht kritisiert. Er meinte, man müsste weitermachen, weiter aufklären, noch mehr Zeugen hören. Und hinterher dann in der Prozesspause hat er vor dem Saal auch nochmal uns ein Interview gegeben und gesagt, dass er die ganze Genehmigung und die Planung der Love Parade für rechtswidrig hielt.
Und wenn man mitbekommt, dass die Abstände an den Rampen nicht gepasst haben und so weiter, dann kommt man immer hoch und denkt, mein Gott, hätten sie aufgepasst, hätten sie doch damals kontrolliert, dann würden unsere Kinder noch leben.
Der Vorsitzende Richter hat darauf sehr einfühlsam reagiert, wie ich finde. Er hat lange das Wort selbst ergriffen und quasi geantwortet und hat gesagt, ich kann Sie total verstehen. Sie haben Ihr Kind verloren und ich rede hier von einer geringen Schuld oder vielleicht noch einer mittleren. Dass Ihnen dabei der Magen sich umdreht, ist mir vollkommen klar. Er hat gesagt, trotzdem ist er juristisch der Meinung, dass diese Teileinstellung jetzt der richtige Weg ist. Und er hat versprochen, jetzt mit den 3 Angeklagten weiterzumachen und vor allen Dingen weiter massiv an der Aufklärung des Love Parade-Unglücks zu arbeiten.
Benjamin Sartori über den Love Parade-Prozess, in dem es jetzt nur noch 3 Angeklagte gibt. Gegen 7 weitere ist das Verfahren eingestellt worden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Von der Polizei kontrolliert werden, ohne konkreten Anlass. Das ist ein extrem unangenehmes Gefühl. Das will niemand. Es passiert aber bei Menschen und auch bei Autokennzeichen. Die werden in vielen Bundesländern kontrolliert, automatisch abgeglichen, um eben zu gucken, fährt da vielleicht ein Krimineller. Das Bundesverfassungsgericht hat ja gestern entschieden, dieses Verfahren ist problematisch. Und es hat auch entschieden, dass der Gesetzgeber danach bessern muss. Denn, so lautet die Begründung unter anderem, es wird eben das Gefühl vermittelt, dass man ständig überwacht wird. Und das steht eben gegen dieses Prinzip eines freiheitlichen Lebens in Deutschland. Welche Bereiche diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch beeinflussen können, darüber habe ich gesprochen mit Barbara Dembowski. Die ist Referatsleiterin der Polizei beim Landesdatenschutzbeauftragten Hessen. Frau Dembowski, aus Bayern, Baden-Württemberg und auch aus Ihrem Bundesland, aus Hessen, hört man ja schon, dass dort die Kennzeichenerfassung angepasst werden soll, damit sie eben weiter möglich ist. Was müsste denn dafür passieren?
Also das sind 2 Dinge. Zum einen müssen die Gesetze nachgebessert werden. Das Verfassungsgericht hat ja sehr dezidiert einzelne Normen gesagt, die gehen so nicht. Das muss im Gesetz bereinigt werden. Und es muss vermutlich auch an der Technik etwas gemacht werden, vor allen Dingen für die Frage, mit welchen Dateien gleiche ich ab, die muss ich ja irgendwie technisch aufbereiten. Das sind Umsetzungsfragen, ich denke, die sind lösbar, aber es ist erstmal Arbeit für die Polizei und für den Gesetzgeber.
Also das ist nichts, was man sich jetzt innerhalb von 2 Wochen irgendwie, wo man dann einfach ein Häkchen hintermachen könnte. Das würde schon ein paar Monate in Anspruch nehmen wahrscheinlich.
Ich kann nicht genau überblicken, wie groß der technische Aufwand ist. Mhm. Das Gesetzgebungsverfahren selber sollte nicht so schwierig sein, weil das Verfassungsgericht sehr dezidiert gesagt hat, an welchen Stellen es einfach nicht funktioniert. Das sollte relativ einfach zu machen sein.
Jetzt können ja nicht nur Autokennzeichen automatisch erfasst und mit Datenbanken abgeglichen werden. Wir erinnern uns kurz an den Bahnhof Berlin-Südkreuz. Da hat man ja genau dasselbe gemacht, aber eben nur mit Gesichtern. Das hat man getestet, da gab es eine Testphase. Wäre so eine Gesichtserfassung nach diesem Urteil jetzt möglich oder eher nicht?
Also die Schwelle, wann das einsetzbar ist, ist deutlich höher als früher. weil das Verfassungsgericht ja eindeutig gesagt hat, das ist eine Abwägung von Grundrechten. Kann ich mich da unbehindert bewegen? Muss ich mich beeinträchtigt fühlen, weil ich vielleicht von irgendeiner Technik kontrolliert werde und dann angehalten werde, ohne damit rechnen zu müssen? Und da muss man eben abwägen, aus welchem Grund man das machen will. Und das Verfassungsgericht hat auch gesagt, wenn es in Anführungsstrichen nur um die Kennzeichen geht, ist es vielleicht etwas einfacher. Und selbst da setzen sie ja die Schwelle schon hoch, als wenn ich Daten erfasse, wie zum Beispiel ein Gesicht, was ja sehr deutlich an der Person zurechenbar ist. Also ich habe da erhebliche Bedenken, dass derzeit sowieso nicht, weil es keine wirkliche Rechtsgrundlage gibt, aber auch wie man da eine Rechtsgrundlage machen könnte, dass es im Extremfall zulässig wäre.
Jetzt haben wir das ja nicht zum ersten Mal erlebt, dass das Bundesverfassungsgericht ein Sicherheitsgesetz wieder kassiert. Da könnte man ja schon manchmal auch das Gefühl bekommen, dass die Politik letztendlich austestet, wie weit sie eigentlich gehen kann. Sie beobachten solche Gesetze aus der Datenschutzperspektive, ja. Wie sehen Sie das?
Also es ist schon auffällig, wie häufig solche Gesetze aufgehoben werden und die Tendenz, es passiert irgendwas und sofort muss ein Gesetz verschärft werden, ohne zu gucken, ob eigentlich die Anwendung der Gesetze ausreicht, ist in der Politik da. Man läuft da ein bisschen auch den Stammtischen hinterher.
Ja, glauben Sie das wirklich? Das hat was damit zu tun?
Es ist so meine Einschätzung, dass man es sich einfacher macht, dass man lieber erstmal ein Gesetz macht und möglichst hohe Hürden einbaut, ohne sorgfältig zu überlegen oder auch in den Gesetzgebungsverfahren drauf zu hören, was denn vorgebracht wird. Also hier ist es ja ganz deutlich, die Dinge, die das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat, hat es in weiten Teilen in der ersten hessischen Kennzeichenerkennungsregelung auch schon gesagt.
Das heißt, es ist eigentlich nichts Neues.
Es ist nichts Neues.
Mhm. Und trotzdem wurde es erstmal weiter praktiziert. Ja.
Und es wurde auch damals, ich war ja dabei, wir waren ja beteiligt, in der Anhörung im Hessischen Landtag wurden genau solche Dinge vorgetragen, dass der Anwendungsbereich zu weit ist und. Und aber der Gesetzgeber hat sich nun mal so entschieden.
Welche Bereiche die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kennzeichenkontrolle noch beeinflussen könnte, Barbara Dembowski, die Referatsleiterin der Polizei beim Landesdatenschutzbeauftragten Hessen, hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist doch mal eine schöne Vorstellung, um ganz einfach reich zu werden. Nämlich einfach um Punkt 0 Uhr Geld am Geldautomaten abheben. Und zwar for free, also ohne, dass das Konto belastet wird. Und das jede Nacht. Also Geld für umsonst, wenn ihr so wollt. Ein Programmierer aus China, der da für eine Bank gearbeitet hatte, hat das tatsächlich über lange Zeit so gemacht. Immer um Punkt Mitternacht hat er Bargeld abgehoben und damit ist er auch lange durchgekommen. Ist nicht aufgefallen. Jetzt wurde er dann aber doch von einem chinesischen Gericht verurteilt. Johannes Döbbelt aus unserem Team, du kennst die ganze Geschichte. Wie oft hat dieser Programmierer die Nummer eigentlich durchgezogen?
Genau, 1358 Mal. Also so viele Abhebungen
nicht
hat er gemacht.
Schlecht.
Da am Geldautomaten. Immer mitternachts. Ja, und damit soll dieser ehemalige Angestellte der Bank dann insgesamt mehr als 1 Million Dollar ja, da erplündert haben.
Aber wie hat er das denn gemacht? Also wie konkret hat er das hinbekommen?
Das war wohl ein Fehler im Computersystem dieser Bank, berichtet die Zeitung South China Morning Post. Also der Fehler war, dass diese Abbuchungen per Geldautomat genau um Punkt 0 Uhr eben nicht in der Bank registriert wurden. Diesen Fehler hatte der Programmierer dann irgendwann entdeckt und das dann eben ausgenutzt, ne, und sich dann schön nachts die Taschen voll gemacht. Normalerweise gibt es dann in solchen Fällen wohl auch noch eine automatische Warnmeldung, die das System der Bank dann ausspuckt, weil eben ja kein Konto belastet wurde. Aber die hat er nochmal so extra unterdrückt, indem er ein bestimmtes Computerskript in das System eingeschleust hatte. Also da war wohl noch ein bisschen mehr kriminelle Energie auch dahinter.
Und das Ganze ist dann wann endlich mal aufgefallen?
Im vergangenen Jahr erst, da hatte die Bank die Sicherheitslücke dann selber bemerkt und dann eben auch diese ganzen Abbuchungen gesehen. Und zu dem Zeitpunkt hatte der Programmierer aber schon 2 Jahre lang eben nachts da die Kohle abgehoben. Dieser Angestellte, der ehemalige, der Programmierer, hat jetzt im Prozess gesagt, Moment, ich habe das alles nur gemacht, um auf die Sicherheitslücke im System aufmerksam zu machen.
Und einfach mal gewartet, bis es jemandem auffällt.
Weißt du, wie so ein guter Hacker so. Allerdings hatte er das Bargeld in der Zwischenzeit blöderweise zum Teil auch in Aktien investiert. Deswegen haben die Richter ihm auch nicht geglaubt. Er wurde jetzt zu 10,5 Jahren Knast verurteilt.
Ein Angestellter einer chinesischen Bank hat 2 Jahre lang immer um Punkt Mitternacht Geld von seiner Bank abgehoben, ohne dass dafür sein Konto belastet worden ist. Jetzt ist er verurteilt worden. Die ganze Geschichte von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hey Leute, wie spießig bin ich eigentlich? Also Entschuldigung, ich verrate es euch jetzt einfach. Und ihr dürft gerne das toll finden oder mit dem Kopf schütteln. Also ich weiß jetzt schon, dass ich im Mai für ein paar Tage wegfahre. Im Juni und im Juli bin ich auch nochmal unterwegs. So Kurzurlaube, ne? Weiß nicht, ist es die Mehrzahl von Urlaub, Urlauber? Egal. Auf jeden Fall bestätige ich damit im Endeffekt das, was man gerne von uns Deutschen denkt, ja, nämlich, dass wir gerne unterwegs sind, dass wir gerne Urlaub machen und verreisen. Die Stiftung für Zukunftsfragen, die vom Tabakunternehmen British American Tobacco finanziert wird, die hat heute eine Prognose für das Reisejahr 2019 veröffentlicht, also für dieses Jahr. Und dafür haben die knapp 3000 Deutsche ab 14 Jahren befragt, wohin sie gerne in Urlaub fahren wollen und was so ihre Favoriten sind. Luisa Philipp aus unserem Team hat sich die Ergebnisse angeguckt. Also Luisa, ist es wirklich so, dass die Deutschen so irre gerne in Urlaub fahren?
Ja, das ist tatsächlich so. Aber das Interessante für mich war zumindest, tatsächlich macht jeder fünfte Deutsche seinen Urlaub in Deutschland.
Ah.
Ansonsten, klar, ist erstmal Europa der erste Anlaufpunkt, vor allem die Länder Spanien und Italien. Eine Reise, die dann noch ein bisschen weiter weggehen soll, das plant nur jeder zehnte Deutsche. Und wenn man da mal so auf die Zahlen vom vergangenen Jahr schaut, da sind die Fernreiser meistens so Singles und Paare zwischen 25 und 49 Jahren.
Und wie sieht's konkret aus so bei den Menschen, die uns wahrscheinlich auch zuhören? Also woran haben die so Lust in diesem Jahr?
Also in der Studie, ja, da ist eine sehr breite Altersklasse angegeben zwischen 25 und 49 Jahren, nochmal unterteilt in Singles, Pärchen und Familien. Und da ist und bleibt, also natürlich vor allem für junge Familien, eindeutig der Klassiker schlechthin, Sommersonne, Strand- und Poolurlaub. Und wichtig ist den meisten tatsächlich auch, dass der Urlaub so ein schöner Mix aus Fitness und Wellness ist. Also es geht um den Erlebnischarakter, dass wenn man dann zurückkommt, auch seine Kollegen und die Freunde nach dem Urlaub so richtig neidisch machen kann. Das hat mir nämlich Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen, erklärt.
Also ich glaube, der Urlaub ist heute eben nicht mehr nur Erholung, was eher klassisch war, sondern Erholung von und für die Arbeit, sondern er soll natürlich auch ein gewisses Erlebnispotenzial haben. Einerseits will ich dann vielleicht direkt aus dem Urlaub dazu posten und bei Facebook die neuen Sachen oder neuen Bilder einstellen. Andererseits heißt es natürlich für fast jeden Bundesbürger, wenn ich dir erzähle, was ich auf Reisen erlebt habe, also die Identifikation über das Reiseerlebnis.
Ja, so ein bisschen mein Haus, mein Auto, mein Urlaub.
Ja,
und
genau.
Dann wird er natürlich schön ausgestellt auf bei Social Media, Insta und so weiter. Über den Klimawandel wird ja auch die ganze Zeit schon diskutiert. Mhm. Ist das auch ein Aspekt, der mit in die Reiseplanung der Deutschen einfließt?
Ja, also der Wunsch nach einem Urlaub in einer sauberen und intakten Natur, der ist sehr hoch. Aber die meisten Deutschen sind da leider etwas inkonsequent. Also saubere Natur ja gerne, dafür aber auf lange Flüge und viel Komfort zu verzichten, das ist dann eher nicht so drin.
Also es heißt so ein bisschen, ich möchte vor Ort eben die intakte Natur vorfinden. Ich möchte möglichst auch da grüne, schöne Landschaften erleben. Aber es wird eben trotzdem oftmals mit dem Flugzeug angereist. Es wird das Handtuch zweimal täglich gewechselt und dreimal geduscht. Das heißt, das Umweltverhalten und das Umweltbewusstsein passt an der Stelle nicht wirklich zusammen.
Ja, Nachhaltigkeitsurlaub ist das noch nicht, ne?
Nee, klingt nicht so. Welchen Einfluss haben denn die politischen Konflikte in den ganz beliebten Urlaubsländern? Also Türkei zum Beispiel, Ägypten, wie ist es da?
Ja, also die Türkei hat beispielsweise nur noch die Hälfte an deutschen Urlaubern als noch vor 10 Jahren. Und ja, so nordafrikanische Länder wie eben Ägypten, die werden auch nicht mehr so häufig besucht, weil einfach die Angst vor Terroranschlägen hoch ist. Und ja, die Deutschen überlegen sich das halt dann auch zweimal und im Zweifelsfall weichen sie dann eben lieber auf Länder wie Kroatien oder Griechenland aus. Interessant ist es dann beim Blick auf die USA, da ist es nämlich ein ganz anderes Phänomen, sagt Ulrich Reinhardt.
Trotz aller Kritik, die viele Deutsche an dem Präsidenten drüben äußern, hat das keinen Einfluss auf das Reiseverhalten. Das wird eben nicht mit Unsicherheit gleichgesetzt, sondern nur mit einer gewissen Antipathie. Aber deshalb verreisen eben nicht weniger Deutsche in die USA, eher das Gegenteil. Also letztes Jahr beispielsweise durch den guten Dollarkurs sind überdurchschnittlich viele über den großen Teich geflogen.
Also Protestreisende sind wir Deutschen eher nicht.
Nee, aber wir fahren gerne in Urlaub und vor allen Dingen sehr gerne innerhalb von Deutschland. Mhm. Wobei, ich glaube, das machen die Franzosen oder Italiener auch.
Ja,
die reisen auch gerne
auch,
innerhalb
ja.
des eigenen ja. Landesraums. Luisa, danke an dich, dass du uns mal erklärt hast, wie unser Reiseverhalten sich so entwickelt in diesem Jahr.
Gerne, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also, Butter in eine Schüssel. Mehl dazu, Zucker, schön verrühren, rein in die Kuchenform. 45 Minuten bei 180 Grad. Fertig ist nicht die Wurst, sondern der Kuchen. Gebacken mit einem Algorithmus, wenn ihr so wollt. Andere sagen auch Kuchenrezept. Aber man kann es wirklich mit einem Algorithmus vergleichen, denn im Endeffekt kommt man ja Schritt für Schritt zum Ziel. Und das Ziel ist eben der Kuchen. So, und es ist im Endeffekt eine Anleitung, um eben das zu erreichen. Nur Algorithmus klingt so ein bisschen sperrig, ne? Und abstrakt. Die Bertelsmann Stiftung hat herausgefunden in einer repräsentativen Umfrage, dass die Hälfte der Europäer nicht weiß, was ein Algorithmus ist. Nur 3/4 der Befragten haben eben auch gesagt, diese Algorithmen, die sollten bitteschön strenger kontrolliert werden. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich das nochmal genauer angesehen für uns. Johannes, was ist jetzt eigentlich genau ein Algorithmus? Also geht dieses Kuchenrezept-Ding, dieser Vergleich, geht das klar? Oder?
Ja, doch, kann man schon machen. Ja? Also Algorithmus heißt erstmal nichts anderes. Du hast eine Folge von Anweisungen, mit denen du ein Problem lösen willst. In diesem Fall dann Problem, ich will einen leckeren Kuchen haben. Oder du hast eine Bauanleitung, um einen Kleiderschrank aufzubauen. Auch das ist ein Algorithmus. Auch eine Rechenformel ist ein Algorithmus. Also Satz des Pythagoras zum Beispiel, ne, A² plus B² gleich C², erinnerst du dich vielleicht noch dran?
Selbstverständlich.
Damit kannst du ja die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks ausrechnen. Also es ist immer so eine bestimmte systematische Vorgehensweise, um ein Problem zu lösen.
Okay, aber in der Informatik, in Programmen oder Computersystemen sind die Algorithmen dann ja doch nochmal deutlich komplexer.
Ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip ist auch jede Computersoftware selber ein Algorithmus. Richtig kompliziert wird es dann aber zum Beispiel im Google-Algorithmus oder bei Facebook, der dann ja jeweils entscheidet, was in deiner Suche oder in deinem Feed angezeigt wird. Oder eine Autoversicherung zum Beispiel, die auch mit einem Algorithmus entscheidet, wie teuer dann am Ende dein persönlicher Versicherungstarif wird. Klingt alles erstmal praktisch und sinnvoll, aber kann natürlich auch kritisch sein und kann man auch kritisch sehen. In der Umfrage der Bertelsmann Stiftung haben ja 3/4 der Befragten eben auch gesagt, diese Algorithmen sollten bitte stärker kontrolliert werden.
Wann können die denn zum Problem werden?
Also bei Facebook oder in anderen sozialen Medien führt ja der Algorithmus dazu, dass du zum Beispiel in deiner Filterblase hängen bleibst, ne, und immer nur ähnliche Sachen angezeigt bekommst. Oder konkreter wird es noch bei Bewerbungen. Also es gibt Firmen, die die Vorauswahl ihrer Bewerber jetzt nicht mehr nur von Menschen machen lassen, sondern auch von der Software und damit von Algorithmen. Das ist natürlich auch erstmal hilfreich, aber es gibt auch die Gefahr, dass dadurch bestimmte Gruppen diskriminiert werden.
Was heißt das zum Beispiel?
Also Amazon hat das mal ausprobiert. Die haben ihre Bewerber testweise eben bewerten lassen per Algorithmus. Auch so richtig wie bei Amazon von 1 Stern bis 5 Sternen. Und die Entwickler haben dann nach einer Zeit gemerkt, dass der Algorithmus sich selbst beigebracht hatte, Männer zu bevorzugen. Ach. Die wurden dann besser bewertet im Schnitt als Frauen. Grund ist ganz einfach, dieser Algorithmus hatte sich orientiert an den Bewerbungen der vergangenen 10 Jahre. Die da so reinkamen bei Amazon. Und da hatten sich einfach mehr Männer beworben als Frauen und sind auch mehr eingestellt worden. Was man jetzt aber auch sagen muss, ist so ein menschlicher Entscheider, also der Chef der Personalabteilung zum Beispiel, der entscheidet natürlich auch mal unfair, ne, und diskriminiert möglicherweise auch bestimmte Menschen. Auch dazu gibt es viele Studien.
Sollten denn Algorithmen trotzdem zum Beispiel von staatlicher Seite kontrolliert werden?
Das ist leider nicht so einfach. Also erstmal ist ein Algorithmus ja oft ein sehr, sehr kostbares Firmengeheimnis, ne? Also Google würde jetzt ja nicht mal schnell einfach dieses Geheimrezept preisgeben. Und selbst wenn die das machen würden oder müssten oder so, gibt es das Problem, dass sich diese Algorithmen ständig verändern. Zwar auch, weil sie selber dazulernen, also Stichwort künstliche Intelligenz, die verändern sich immer. Ich habe darüber heute auch mit Andreas Bog vom Chaos Computer Club gesprochen und auch er sagt, so eine engmaschige Kontrolle ist schwierig, aber mit mehr Transparenz, da wäre auch schon einiges erreicht.
Ich würde denken, dass eine Mindestanforderung ist, dass dokumentiert wird, dass eine computerunterstützte Entscheidung getroffen wird, dass erklärt wird, welche Daten zu der Entscheidung herangezogen werden und dass vielleicht auch transparent gemacht wird, mit welchen Daten das mal angefüttert wurde, mit welchen Daten die Algorithmen gelernt haben.
Also es gibt auch Experten, zum Beispiel von den Verbraucherzentralen, die sagen, wir bräuchten sowas wie einen TÜV für Algorithmen, zumindest da, wo Menschen diskriminiert werden könnten und wo es auch um sensible Daten geht. Also zum Beispiel eben bei Versicherungstarifen, die dann mit deinen persönlichen Daten per Algorithmus errechnet werden.
Nach einer repräsentativen Befragung der Bertelsmann Stiftung weiß die Hälfte der Europäer nicht, was ein Algorithmus ist. Viele fordern aber eben zur gleichen Zeit, dass Algorithmen stärker kontrolliert werden sollten. Wie das alles sein und passieren kann, die Hintergründe dazu von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Um den Namen ist es jetzt gut bestellt, nachdem der Streit um den Namen vorbei ist, dürfen Sie, und Sie wollen ja auch schon lange, Nordmazedonien wird Mitglied der NATO. Heute ist das Beitrittsprotokoll unterschrieben worden in Brüssel von den Vertretern der 29 Mitgliedstaaten. Griechenland hat ja jahrelang verhindert, dass Mazedonien zur NATO gehören darf, denn im Norden von Griechenland gibt es eben eine Region, die auch Mazedonien heißt, und die Griechen hatten Angst vor Gebietsansprüchen. Jetzt geht es also einen entscheidenden Schritt weiter für Nordmazedonien. In welche Richtung? Ich spreche drüber mit Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel. Hallo Bettina.
Hallo.
Welche Strategie verfolgt denn die NATO mit dieser Erweiterung?
Also ein Interesse der NATO ist es ganz sicherlich eine Einbindung in das Bündnis als Stabilitätsfaktor, wie das dann immer heißt. Wir erinnern uns, das Kosovo, die Balkankriege, das ist alles gerade mal 20, 25 Jahre her. Und natürlich möchte man eine Region, die so nahe liegt, die zu Europa natürlich auch gehört, stabilisieren. Und das geschieht natürlich auch, indem man das in ein Bündnis einbindet, zu dem ja insgesamt mit Mazedonien dann 27 europäische Staaten allein gehören. Aber es ist auf der anderen Seite zunächst mal und allererst mal die Entscheidung eines jeden Landes, sich selbst ein Militärbündnis auszusuchen. Neben Nordmazedonien, das nun bald 30. Mitgliedsland sein wird, gibt es eben auch noch andere Interessenten, nicht nur auf dem Balkan. Auch Georgien und die Ukraine wünschen sich einen Beitritt. Aber dazu müssen eben bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel bilaterale Streitigkeiten beilegen. Und wir haben es gehört, bei Nordmazedonien war das eben der Namensstreit mit Griechenland. Griechenland, auch ein NATO-Mitglied, hat deswegen das immer abgeblockt. Und vor einem Jahr galt das wirklich noch als offen, ob es dazu kommt. Insofern ist das aus Sicht der NATO wirklich eine Erfolgsgeschichte.
Russland hat ja auch schon reagiert. Die russische Regierung stuft diese Erweiterung als Sicherheitsgefahr ein. Dabei ist, ich habe nochmal nachgeguckt, Nordmazedonien ja über 1000 Kilometer entfernt von der russischen Grenze. Ist diese Kritik berechtigt oder worum geht es dabei eigentlich?
Nee, man muss allgemein sagen, Russland ist gegen jede NATO-Erweiterung. Das ist bekannt. Es hat eben eigene strategische Interessen, die dem entgegenstehen. Und genauso wie Russland eben das Baltikum und Teile Osteuropas teilweise offenbar noch für den eigenen Einflussbereich hält, gilt es in gewisser Weise dieser Anspruch eben auch für den Balkan. Serbien hat traditionell auch ein relativ enges Verhältnis zu Russland. Es wurde versucht, auch in Nordmazedonien Einfluss zu nehmen auf die Abstimmung damals. Aber de facto ist der Einfluss wohl nicht ganz so groß, wie Moskau das gern hätte, aber diese Überlegungen spielen dabei natürlich auch eine Rolle.
Neben der NATO will ja auch die EU auf dem Balkan wachsen. Ja, also mit Nordmazedonien gibt es ja bereits Beitrittsgespräche. Wie sieht es aus mit dem EU-Beitritt? Wird der tatsächlich bald passieren?
Ja, das wird noch etwas länger dauern als der NATO-Beitritt. Der wird kommen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Heute wurde ja zumindest mal das Protokoll hier in Brüssel unterzeichnet und das muss dann in allen Beitrittsländern noch ratifiziert werden. Deswegen dauert das jetzt auch noch ein paar Monate. Aber mit dem EU-Beitritt wird es noch mal ein bisschen länger dauern, denn die politischen und wirtschaftlichen Verflechtungen in der Europäischen Union sind natürlich noch mal deutlich ausgeprägter. Im Sommer werden diese EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien erst beginnen. Die können Jahre dauern und das Land hatte auch noch einige Reformaufgaben vor sich. Von der Motivation her ist das bei der EU im Grunde nicht viel anders als bei der NATO. Man möchte Stabilität auf dem Balkan. Man hofft durch diesen Beitrittsprozess eben Reformen im Land und auch die Anpassung an europäische Standards zu intensivieren, auf jeden Fall zu beschleunigen. Und man hofft auch, Einflüsse Russlands, Chinas, auch islamistischer Gruppierungen dort zu begrenzen. Das ist schon auch ein strategisches Interesse. Und die EU hat eben seit vergangenem Jahr ihre Westbalkan-Strategie, so heißt das, nochmal viel stärker auf die Tagesordnung gesetzt und signalisiert, ihr gehört zu Europa sowieso. So, auch wenn ihr noch gar nicht Teil der EU seid, Bulgarien, Österreich, jetzt Rumänien, die jetzt zuletzt den Ratsvorsitz eben hatten, waren und sind natürlich auch durch die eigene Geografie und auch durch die eigene Geschichte viel stärker motiviert als andere, das Thema nach oben zu holen. Denn sie haben ganz praktisch Erfahrungen in der Nachbarschaft. Man will da Infrastruktur und Handelsverbindungen erleichtern. Und all das schafft eben ein EU-Beitritt. Und es gibt da natürlich besondere Verbindungen, von daher auch eine gewisse Sensibilität für das Thema. Von daher geht es da jetzt auch langsam voran.
Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel, über den Beitritt von Nordmazedonien zur NATO. Heute ist das Beitrittsprotokoll unterschrieben worden in Brüssel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Runde joggen, um zu entspannen, sich danach gut zu fühlen. Ja, das klingt schon nach einem ordentlichen Plan, der in diesem Fall leider nicht aufgegangen ist. Ein Mann ist joggen gewesen im Horsetooth Mountain Open Space Park. Der liegt im Norden von Colorado in den USA. Und während er joggt, wird er von hinten von einem Puma angegriffen. So, was macht der Mann? Der startet einen Gegenangriff und der erwürgt den Puma. Krasse Geschichte, oder Christine?
Ja, ich finde schon Hammer. Also in beide Richtungen finde ich es Hammer. Erstmal den Puma und dann den auch noch zu erwürgen. Schon sehr hart.
Das waren ungefähr auch meine Gedanken. Christine Graf ist Dozentin an der Sporthochschule Köln am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft. Christine, wie kann das sein, dass ein Mensch solche Kräfte mobilisiert und am Ende ein Raubtier um die Ecke bringt?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, kann er das auch tatsächlich nur in diesem Moment, weil das ist so eine Situation, die wurde auch schon vor 100 Jahren als akute Stressreaktion bezeichnet, dass in dem Moment, in dem uns maximale Gefahr droht, entscheiden wir uns entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Und ich glaube, hier war die Entscheidung goldrichtig, dass er eben gesagt hat, okay, dann soll eher der Puma dran glauben als ich. Und deswegen ist er quasi über seine Maximalkraft auch hinausgewachsen.
Aber das heißt, es muss im Endeffekt eine lebensbedrohliche Situation sein, ja?
Ja, oder zumindest existenziell bedrohlich, genau so, dass es sich lohnt, sowas so hochzufahren. Das ist ja auch keine Sache, an die man rational rangeht und wo man sich dann mal überlegt, jetzt töte ich mal gerade einen Puma, sondern das ist eine Sache, wo man sagt, okay, wo das Hirn sofort auf maximale Gefahr umschaltet, maximal Adrenalin raushaut und quasi alle unsere Begleitorgane, Muskulatur, Zuckerstoffwechsel auf genau diese Fluchtsituation oder Gefahrensituation, sage ich mal, eingestellt werden.
Von wem geht denn da das Signal dann aus? Zuerst vom Gehirn? Ist das so eine Amygdala-Geschichte? Also so dieses rudimentäre Gehirn, das einfach dafür da ist, um uns zu sagen, hey Freundchen, hier geht's um dein Überleben, du musst jetzt mal auf Alarmstufe Rot schalten.
Ja, das ist der Hypothalamus, der bei sowas vor allen Dingen dann reagiert und der sagt eben Adrenalin raus und dann geht's über die nächsten Systeme sozusagen runter. Und dabei wird auch, das ist auch ganz spannend, eben solche Sachen wie Endorphine ausgeschüttet, damit man auch nicht so viel Schmerz empfindet. Also das wird alles maximal hochgefahren, was man braucht, um kämpfen zu können und sich verteidigen zu können und sich wehren zu können. Und das, was man dann nicht braucht, also tatsächlich Sexualorgane, Darmorgane, also Magen-Darm-Trakt, das wird alles runtergefahren, weil das ist, glaube ich, das, was man am wenigsten braucht in dem Moment.
Warum funktioniert das denn im normalen Leben nicht?
Ja, also sagen wir es so, im normalen Leben steht ja nicht jetzt wirklich ein echter Puma vor einem. Das würden wir auf Dauer gar nicht durchhalten.
Das würden wir nicht aushalten, ne?
Nee, das schaffen wir nicht. Das kennen wir ja auch von Prüfungssituationen. Da sind wir ja auch maximal unter Stress und können dann auch auf den Punkt meistens genau antworten. Und hinterher merkt man auch das, was es mit einem macht, dass man richtig in ein Loch fällt und total platt ist.
Das heißt, es ist gut für den Überlebensinstinkt, aber wenn man ständig in so einem Daueralarm wäre, wäre es nicht gut, würde man krank werden?
Genau, das geht auch so in die Richtung, dass Leute mit Schichtdienst beispielsweise, die auch dauerhaft unter Stresssituationen leiden, dass die dann Bluthochdruck entwickeln und solche Dinge. Ne? Oder manchmal ist es dann auch der Umgang mit Stress. Wenn man so dauerhaft Stress empfindet, geht man eher essen oder isst eben mehr ungesunde Sachen und raucht und baut es nicht gesund ab durch eben mehr Bewegung. Aber diese Situationen sind halt tatsächlich extreme Situationen.
Aber um nochmal eben jetzt auf den Typen, der den Puma erwürgt hat, zurückzukommen. Kann man denn eigentlich sowas trainieren? Also dass, wenn man eben in so einer existenziellen Bedrohungslage ist, dass man dann eben nochmal spezielle, besondere Kräfte abrufen kann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden?
Das kann man tatsächlich trainieren. Das habe ich auch lange Zeit gar nicht dran geglaubt. Aber es gibt so eine Sportart, Krav Maga heißt die.
Ja.
Die arbeitet genau damit. Die machen sich erst kaputt. Das ist aber noch nicht mal das wirkliche Training. Also die machen sich wirklich müde. Und danach, wenn man eigentlich wirklich nicht mehr kann, dann fängt das eigentliche Training an. Und das ist eigentlich für uns Frauen gar nicht schlecht, weil in Situationen, in denen wir uns vielleicht verteidigen müssen, dass wir dann immer noch nicht paralysiert wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, sondern uns dann eben auch noch wehren können. Und das ist eigentlich das Ziel von solchen Trainings und solchen Sportarten. Das kann vielleicht nicht jeder so ohne weiteres, aber man kann das tatsächlich trainieren.
Also Krav Maga heißt das, hast du gesagt. Ne? Wo kommt das her, weißt du das?
Und das kommt eigentlich von den Kämpfern aus Israel, dass sie gesagt haben, okay, im Zweifelsfall geht es ums Überleben und dann müssen wir eben immer noch die Power haben, wenn wir eigentlich meinen, wir hätten schon fast alles verloren und dann den Gegner dann immer noch eigentlich ursprünglich entsprechend töten zu können. Das war die ursprüngliche Idee. Da geht es natürlich in der Selbstverteidigung nun nicht mehr drum.
Ja, also wirklich ein Puma mit den bloßen Händen, das ist schon, also man schafft es einfach nur, wenn man in so einer existenziellen Bedrohung ist, hat uns Christine Graf erklärt, die ist Dozentin an der Sporthochschule Köln am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft. Johannes muss keine Angst haben vor mir. Ich bin ganz nett, ich mache nichts.
Du bist keine Raubkatze.
Nein.
Das ist gut.
Selbstverständlich.
Sonst müsste ich dich ja auch erwürgen.
Ich bin Meshcat. Das reicht ja wohl.
Ja, stimmt. Sonja Meshcat.
Meshcat. Ja, euch noch einen schönen Abend. Wir hören uns gerne morgen wieder mit dem Update.
Tschö. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.